Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de.
Deutsche Viererbobs holen Gold und Silber. Eishockey-Cracks gewinnen historisches Silber. DOSB-Präsident zieht Fazit der Spiele. Das olympische Feuer in Pyeongchang ist erloschen, der Staffelstab für die nächste Olympiade, also die 4 Jahre bis zu den nächsten Spielen an Peking übergeben. Zeit auch für uns hier auf meinsportradio.de die Koffer zu packen und mit den Olympischen Winterspielen 2018 abzuschließen. Aber nicht ohne euch noch den letzten Wettkampftag zusammenzufassen und dem DOSB-Präsidenten ein Fazit aus deutscher Sicht zu entlocken. Und das habt ihr eingangs ja schon gehört, es gab auch an diesem Sonntag in Pyeongchang noch einmal 3 Medaillen zu feiern. Erst die Viererbobs mit Gold und Silber und dann natürlich auch noch die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in einem denkwürdigen und so nicht für möglich gehaltenen Olympiafinale. Das alles gleich hier bei Winter Games auf meinsportradio.de mit Malte Asmus.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Bobsport.
Der Abräumer bei den Bob-Wettkämpfen in Pyeongchang ist Francesco Friedrich. Er holte das 14. und letzte deutsche Gold bei Olympia 2018. Für ihn nach seinem Erfolg im Zweierbob das 2. Gold. Und das gewann er mit seinen Anschiebern Candy Bauer, Martin Grotkopp und Thorsten Magis. Silber ging an den 2. deutschen Bob mit Nico Walter an den Lenkseilen und der sicherte sich die Medaille zeitgleich mit Südkorea. Also 2x Silber im Viererbob. Ein begeisterter Francesco Friedrich im Anschluss im ZDF-Interview.
Großartig, also die 3 Jungs hinter mir, die mir immer den Rücken frei halten, die haben das fantastisch gemacht. Besser geht's nicht, hat alles super geklappt und das ist der Rückschlag für Sochi, denke ich.
Wenn man ihm vor den Olympischen Spielen gesagt hätte, dass er gleich 2x Gold holt, dann hätte er das, so sagt er selber, nicht geglaubt.
Ja, das hätte ich natürlich angenommen und das war nicht zu glauben, dass es so möglich war und das ist einfach unglaublich.
Nico Walter, der Zweitplatzierte, freut sich für Friedrich, ist aber natürlich auch überwältigt von der Freude über seine eigene Medaille, seine Silbermedaille im ZDF, sagte er.
Ja, super. Also ich meine, gestern Abend haben wir gedacht, oh, hoffentlich nicht so machen wie im Zweier. Und heute haben wir souverän, denke ich, die Medaille runtergefahren. Im letzten Lauf noch von Bronze auf Silber. Ich freue mich unglaublich. Ich freue mich vor allem auch für Kevin, der heute sein letztes Rennen gefahren ist und der es einfach verdient hat, nach Sochi jetzt, wo es ja nicht so gut gelaufen ist, nochmal einen persönlichen Abschluss zu finden. Und ich bin einfach gerade überglücklich über die Medaille und ja, ich bin sprachlos. Ja, wir haben die ganze Zeit nur auf Silber geschaut. Wir haben die ganze Zeit nach vorne geschaut und wollten unbedingt den Koreaner noch holen. Und dass wir jetzt zeitgleich sind, ist ja ist okay, ist gut.
Für Weltmeister Johannes Lochner dagegen reichte es nur für einen enttäuschenden 8. Platz. Im ZDF zog er folgendes Fazit.
Ja, Ergebnis passt natürlich ganz und gar nicht, aber ja, wir haben jetzt alles probiert, auch im Training schon. Es hat einfach nicht funktioniert die Woche. Ja, und das war natürlich cool, die ersten Spiele und allein das ganze Erlebnis hier und alles drumherum und jetzt mit den Jungs, ist einfach sensationell hier dabei gewesen zu sein. Hat leider hinten und vorne nicht gereicht, große Materialprobleme, aber müssen wir schauen, dass wir jetzt im Sommer unsere Hausaufgaben machen und dann nächste wieder voll angreifen können.
Trotz der Ernüchterung von Johannes Lochner ein Traumergebnis aus deutscher Sicht zum Abschluss der Olympischen Spiele in Pyeongchang. Und um einen anderen Traum ging es dann auch noch im Eishockeyfinale. Das sensationelle deutsche Eishockeyteam hatte sich ja mit Siegen über Schweden und Kanada in dieses Endspiel gespielt und die historische Silbermedaille schon sicher gehabt. Besser hatte noch keine deutsche Eishockeyauswahl jemals bei Olympia abgeschnitten. Und im Finale ging es jetzt für die DEB-Auswahl gegen die favorisierten Athleten aus Russland um Gold. Und denen bot Deutschland einen ganz, ganz heißen Tanz, der am Ende allerdings knapp nicht mit dem Olympiasieg belohnt wurde. Sven Metzger fasst gleich mit uns zusammen dieses Spiel hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Starting Grid. Live, 1. März, 20 Uhr. Sei dabei, wenn dich unsere Formel-1-Experten Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll zu ihrer ersten Live-Sendung 2018 begrüßen. Schalte ein oder komm direkt in die Sendung und diskutiere mit unserem Formel-1-Team. Adde Kevin bei Skype über kevin.scheuren oder rufe an unter 0228 82 36 9469. Starting Grid, live, 1. März, 20 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Keep racing. Winter Games. Der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Eishockey.
Der ganz große Wurf, die Goldmedaille, ist für die deutsche Mannschaft am Ende im Eishockeyfinale gegen die olympischen Athleten von Russland dann doch nicht rausgesprungen, aber es gab eine Silbermedaille nach einem wirklich furiosen und tollen Spiel. 4:3 musste sich die deutsche Mannschaft in der Overtime den olympischen Athleten aus Russland geschlagen geben, aber das Spiel, das hatte so viel Drama, das hat so viel Werbung für das deutsche Eishockey und fürs Eishockey allgemein gemacht. Ach, das kann uns unser Eishockey-Experte Sven Metzger eigentlich viel besser erzählen. Hallo Sven.
Hallo Malte, schönen guten Morgen.
Ja, die deutsche Mannschaft muss sich nicht grämen über dieses verpasste Gold. Es ist eine gewonnene Silbermedaille. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Geiles Spiel.
Ja, Wahnsinnsspiel. Also vielleicht qualitativ, also bei weitem nicht auf dem Niveau natürlich, wie wir es in Vancouver gesehen haben oder so, was vielleicht mit das beste Spiel aller Zeiten war. Aber Drama, Spannung, alles drin, alles da. Deutschland mit einer Hand an der, eigentlich schon anderthalb Händen an der Goldmedaille dran, um sie dann doch rausgleiten zu lassen. Ja, also hat alles geboten. Wenn ich gesehen habe, auch wie viele heute Morgen sich wohl Wecker gestellt haben, zumindest meiner Twitter-Timeline nach, dann saß wohl halb Deutschland vorm Fernseher heute Morgen, um dieses Spiel zu sehen. Also fürs deutsche Eishockey mit Sicherheit der größte Moment in der Geschichte, soweit ich mich zurückerinnern kann. Und die Mannschaft hat total klasse gemacht, würdig präsentiert, Werbung gemacht, wirklich Werbung gemacht, in diesem Moment auch genutzt.
1976, der bisher größte Erfolg einer deutschen Nationalmannschaft nach dem Krieg. Xaver Unsinn und seine Jungs holten 76 in Innsbruck die Bronzemedaille. 32 gab es auch schon mal Platz 3 bei Olympischen Spielen, aber dieser Platz 2, der toppt ja jetzt alles. Und vor allen Dingen die Russen doch tatsächlich dann am Rande der Niederlage gehabt. Du hast schon gesagt, es fehlte nicht viel, 55 Sekunden im Schlussdrittel. Bis dahin hatte die deutsche Mannschaft noch geführt. Was passierte dann?
Ja, 2-11 vor Schluss kriegt Russland eine Strafe wegen Beinstellen. Kalinin muss runter. Die Deutschen kommen in die Powerplay-Formation, in die Überzahlformation rein, spielen es dann nicht gut, Scheibe geht raus, Russen schaffen es sich im deutschen Drittel festzusetzen und man hatte so kurzzeitig das Gefühl, jetzt ist so ein bisschen Angst vor dem Sieg da, weil du hast noch 2 Minuten Überzahl, das heißt, wenn nur 11 Sekunden noch geblieben, den Russen bei 5-5, Torhüter rauszunehmen und auf 6-5 zu stellen. In dem Moment nimmt Russland einen Torhüter raus, Empty Net, sie stellen sozusagen auf 5-5 Feldspieler auf dem Eis. Ja, und dann Bulli-Verlust ist fest und Kahun kommt nicht mehr richtig raus und dann fällt halt 55 Sekunden vor Schluss durch Gusevs 3-3. Mhm. Ärgerlich, unnötig, vielleicht hätte man in der Situation und wirklich nur ein ganz kleines vielleicht eine andere Reihe aufs Eis bordern können, weil die Reihe um Mauer, Kahun hat ihre Qualitäten, aber jetzt nicht unbedingt in der Defensive. In der Situation wäre vielleicht die Reihe um Marcel Gottsch dann doch besser gewesen, wenn man so eine Kleinigkeit suchen kann. Marco Sturm hat so viel richtig gemacht bei dem Turnier. Ich habe nach dem Halbfinale ja auch hier die Mannschaft so dafür gelobt, dass sie an ihrem System festhielt, dass sie die Mentalität durchgespielt hat, das war auch heute der Fall, dass dann in der Situation jetzt ein Umdenken zu fordern, auf einmal auf defensiv zu stellen, ist schwierig. Wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, aber Garantie gibt ja keiner. Es ist einfach ja ein Stück weit ärgerlich, also weil du hast ein Riesenturnier gehabt, du warst verdient 3-2 in Führung. Es war nicht so, dass das irgendwie besonders glücklich war oder was, sondern die ersten 20 Minuten gehörten den olympischen Athleten aus Russland, wie sie ja heißen und wie wir es auch nennen sollen. Und was danach kam, war das deutsche Team, das das Spiel immer mehr in den Griff gekriegt hat, immer präsenter war, dem Gegner kaum noch klare Chancen gab und selbst offensiv Akzente setzen konnte. Und dass du das dann aus der Hand gibst, wenn du spät einen Ausgleich machst und dann noch die Führung und dann eine Überzahl hast, das ist wirklich ärgerlich, weil das ist sowas, ich glaube, das verfolgt dich schon ein Stück weit. Jetzt kann man natürlich sagen, Silber gewonnen, aber das ist so eine Szene, die bleibt erstmal ein Stück weit hängen.
Ist natürlich dann auch so ein bisschen der fehlenden Erfahrung vielleicht geschuldet, die Russen natürlich deutlich erfahrener insgesamt.
Ja klar, aber ich würde es nicht auf Erfahrung schieben, weil du hast ja, das deutsche Team ist ja wahrscheinlich, was Erfahrung angeht, jetzt natürlich nicht, wenn du die internationalen Einsätze der Russen siehst oder NHL-Spiele, aber was die Erfahrung angeht, hast du im deutschen Team jede Menge Erfahrung. Das sind ja durch die Bank gestandene DL-Spieler, da ist jetzt keiner bei, der jetzt in seiner ersten Saison spielt. Ich hätte es eher mit der Angst vorm Gewinnen ein Stück weit. Weißt du, du hast jetzt sozusagen im Kopf dieses Ding, du hast schon eine Hand an der Goldmedaille dran, eine zweite und gehst dann vielleicht ein Stück zurück, weil du hast dann ja auch Überzahl. Also es passt alles, es läuft alles für dich und dann kriegst du eben das 3-3. Aber das kann mal passieren. Das ist jetzt auch nicht so was sozusagen das allererste Mal in der Geschichte des Eishockeys passiert ist, dass eine Mannschaft in Überzahl mit Führung kurz vor Schluss die Führung noch aus der Hand gegeben hat.
Man muss ja vorher sagen, die deutsche Mannschaft da ja alle Rückschläge wirklich weggesteckt, auch als es dann 2-1 für die Russen kam, dieses Tor von Gusev, der da sehr, ja, wie schätzt man das ein? Ist das schlau, ist das clever, dass er eben den Rebound über die Maske des Torhüters nimmt, um dieses Tor zu erzielen?
Ja, also das ist einfach eine verdammt gute Schusstechnik. Also den genau dahin zu platzieren, weil der Winkel aus dem Birken steht, ist ja in Position. Und Gusev hat eigentlich keine besonders gute Schussposition da. Was man höchstens sagen muss, ist, Müller liegt in der Mitte auf dem Eis beim 2-1. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube Beul war der nicht rechtzeitig rauskommt dann, um Gusev zu stören. Gusev hat dann aber die Ruhe und die Platzierung und kann ihn eben genau über die Schulter platzieren. Das ist eben die Möglichkeit, die du aus dem Winkel hast. Da steht er relativ links vom Tor, fast schon nicht auf Torlinie runter, aber nicht weit versetzt von der Torlinie im linken Bullykreis, den kannst du dann so nehmen. Du sagst das Rückschläge, es kam ja einiges zusammen. Die Mannschaft im ersten Drittel von den Russen wirklich, also von den olympischen Athleten aus Russland, oft ins eigene Drittel reingedrängt. Die OAR mit einem fantastischen Aufbauspiel, Schlittschuhläufer ist sehr, sehr gut. Und die Deutschen halten es lange. Schaffen es, das 0-0 zu halten und kriegen dann 0,5 Sekunden vor Drittelende, das 0-1. Also du gehst mit einem 0-1 in die erste Drittelpause, wo du denkst, das hätte man noch hinkriegen können. Vor allem, sie hatten dreimal die Möglichkeit, in der Situation die Scheibe rauszuspielen. Das war so der erste. Dann kriegst du das 2-1 in der Situation, wo es überhaupt nicht nötig war. Ja, also da die Mannschaft hat große Moral bewiesen. Also wenn wir jetzt so auf dieses 3-3 immer wieder abzielen, da ist vorher ganz viel richtig gemacht worden, ganz viel in die richtige Richtung gelaufen. Also ich hatte gestern noch irgendwo geschrieben, es hätte heute auch eine Klatsche geben können. Ja. Die war durchaus im Bereich des Möglichen vorher, wenn man sich anschaut, wie die OAR durch dieses Turnier marschiert sind und wie gut sie waren und wie souverän sie ins Finale eingezogen sind. Auf der anderen Seite ist es immer noch die deutsche Mannschaft. Aber sie haben das sehr, sehr, sehr gut gemacht und waren verdient 3-2 in Führung, bis eben das 3-3 fiel.
Lass uns nochmal kurz die Ergebnisse der Russen resümieren. Also, die haben zunächst mit 2-3 gegen die Slowakei verloren, dann Slowenien mit 8-2 besiegt, die USA mit 4-0 besiegt, Norwegen 6-1 aus der Halle geschossen, auch gegen die Tschechen dann im Halbfinale 3-0 gewonnen. Also, schon eine richtige Tormaschine.
Ja, und was der Torhüter, der heute nicht besonders überzeugt hat, muss man auch sagen, kam mit einer Save Percentage ins Finale von 95%, habe ich gelesen. Das ist eine Save Percentage, die hat in der DL zum Beispiel keiner. Also das ist eine Bilanz, die ist vollkommen out of, ja, was man sich so vorstellen kann. Das ist einfach, das zeigt einfach, sie haben eine massive Qualität, sie haben ja auch Spieler mit dazu, mit Kowalczuk im Team, die einfach nochmal eine besondere Note haben. Dazu 39, vielleicht einer der besten Spieler der letzten 20 Jahre, die ja übers Eis gelaufen sind. Da ist schon eine Menge da. Und so dominant wie die OAR, abgesehen vom ersten Spiel, durchs gesamte olympische Turnier marschiert sind, hat es einfach auch gezeigt, sie waren der Goldfavorit vorher. Nachdem klar war, dass die NHL-Spieler nicht teilnehmen werden am Turnier, war eigentlich nur die Frage, ja, wer gewinnt Silber die ganze Zeit? Und man hat auch gemerkt, die Russen haben nicht gedacht, dass es so schwer wird im Finale. Also sie haben dann irgendwann schon die Zweifel gehabt, das hast du schon deutlich gesehen. Das Spiel war nicht mehr so überzeugend. Sie kamen mit dem Vorcheck irgendwann nicht mehr klar. Sie haben selbst was sie im ersten Drittel noch ganz präsent gemacht haben, extremes Vorchecking gefahren, teilweise mit 3 Mann die Deutschen angefahren im eigenen Drittel. Das haben sie nach und nach eingestellt und das haben sie nach und nach, sie sind ein Stück weit zurückgegangen. Auch beim Stand noch von 2-2 hat der Trainer, der russische Coach, bereits 8 Minuten vor Schluss, man geht so kurz vor Ende eines Spiels, zur kurzen Bank über. Das heißt, man bringt nur noch seine ersten 3 Reihen rein. Das hat einfach das Thema, dass man in der Crunch-Time seine besten Spieler öfter auf dem Eis haben will. Da hat er bereits 8 Minuten vor Ende damit angefangen. Das sind so Zeichen dafür, dass ja, dass da viel nicht gepasst hat. Dass man sich sozusagen Dingen helfen musste. Auch es gab Reihenumstellungen beim russischen Team während des letzten Drittels. Das sind alles so Zeichen dafür. Die Deutschen waren richtig im Kopf drin und waren auch auf dem Eis drin und haben so ich glaube nicht, dass die olympischen Athleten aus Russland das sich so schwer vorgestellt haben.
Und dann ging es in die Overtime. Erst dort Danny aus den Birken wieder mit tollen Reaktionen. Kowalczuk zum Beispiel einen Schuss entschärft, aber dann die Strafzeit für Patrick Reimer.
Ja, eine Strafzeit, die man geben kann. Ich glaube nicht zwingend geben muss, aber die in Ordnung ist. Also da müssen wir jetzt keine Legenden stricken an der. Reimer trifft den Schläger von Datsyuk, rutscht ab und trifft Datsyuk am Kopf. Man ist für seinen Schläger einfach selbst verantwortlich als Spieler. Das ist sozusagen die Regel, was mit deinem Schläger passiert. Da gibt's keine Ausreden, das ist deins. Deshalb ist die Strafe okay. Worüber man allerdings reden muss, und das ist für mich schon ein großes Thema, ist dieser komplett unsinnige Overtime-Modus. Also ich finde, ein olympisches Gold muss ausgespielt werden, bis das erste Tor fällt bei 5-5. Alles andere ist der Bedeutung des Turniers einfach unwürdig. Also in normalem Playoff-Hockey hast du jedes Spiel bis zum ersten Tor im Sudden Death. Und so, da wird so lange gespielt. Und wenn das Bier aus ist und wenn die Lichter ausgehen, egal. Es wird gespielt, bis das erste Tor fällt. Und beim wichtigsten Mannschaftsturnier der Welt gibt es eine Overtime mit 4-4 über 20 Minuten und dann hätten wir Penalty-Schießen. Also das kann es nicht sein. Und bei 4-4 kriegt so eine Strafe, wie sie Reimer bekommen hat, natürlich nochmal eine ganz andere und viel größere Bedeutung, weil 4-3 viel einfacher zu spielen ist oder dir viel mehr Chancen gibt, weil du einfach viel mehr Platz auf dem Eis hast als ein 5-4. Mhm. Das heißt, so eine Strafe, will nicht sagen, ist was wie der Todesstoß, wir müssen es jetzt nicht irgendwie so in diese Dramen überhöhen, aber so eine Strafe, ja, kann eine Vorentscheidung sein im Spiel und es war dann eben auch so. Und dann macht Kaprizov das 4-3 mit einem Schlagschuss, wird freigespielt, eben aus Danny Außenbirken sich linken Bullykreis, wird das ja, ja, kommt direkt zum One-Timer rein, 4-3. Jubel auf der russischen Seite, so kann man es zusammenfassen. Aber was ich schon nochmal sagen möchte, der Modus, also die Strafe ist okay, aber der Modus geht gar nicht. Also geht wirklich gar nicht in einem olympischen Finale.
Also wird vielleicht da auch nochmal drüber zu reden sein, wird vielleicht auch irgendwann nochmal was reformiert. Auf jeden Fall war es dann heute so, dass die olympischen Athleten aus Russland sich am Ende die Goldmedaille geholt haben und Deutschland unter großem Jubel Silber sich gesichert hat. Das kann man wirklich dann auch sagen und auch absolut verdient hat. Jetzt hatte ich vorhin eingangs gesagt, vor 42 Jahren gab es Bronze, danach passierte lange nichts. Welche Nachhaltigkeit hat denn jetzt diese Silbermedaille? Müssen wir jetzt 42 Jahre warten, bis wir Gold holen?
Das kann durchaus sein, zumal man muss ja auch sagen, 76 ging es ja über den Torquotienten mit einem negativen Punktekonto in der Endrunde. Und 32 waren, glaube ich, nur 4 Mannschaften beim Turnier dabei, wenn ich es richtig weiß. Also das hebt schon nochmal den Wert heraus, den dieses Silber sportlich hat. Der DEB hat ein Nachwuchskonzept ausgerufen, das nennt sich Powerplay 26. Sie wollen, das ist das Ziel, sich dadurch wieder dauerhaft etablieren. Man kann nur hoffen, dass es eine spannende DEL-Saison jetzt noch wird, also gibt, dass es spannende Playoffs gibt, dass es keine Skandale gibt. Bisher ist das deutsche Eishockey diese Saison ja vor allem international bekannt geworden durch Skandale aus deutschen Teams, also der Check von Thomas Larkin in Schweden, dann hat man die Nummer, dass Stefan Leubel bei einem Interview von einem Zamboni erwischt wurde, also solche Sachen kamen eher raus. Wir haben wenig über Sport gesprochen, was das deutsche Eishockey anging. Es bleibt die Hoffnung, dass sich das ändert. Es gibt allerdings so ein paar Faktoren, die dem wirklich entgegenstehen. Und wir haben das Thema, dass dass viele Spieler ja so ein Alter haben, wo sie nicht mehr lange Nationalmannschaft spielen werden in dieser Mannschaft. Ich kann mir auch vorstellen, dass so ein paar Spieler jetzt nach der Silbermedaille sagen, war eine wunderbare Zeit, besser wird's nicht mehr, ich höre auf in der Nationalmannschaft. Hinzu kommt die Frage, wie lange diese Euphorie trägt. Wir haben im Mai schon wieder eine WM in Dänemark. Wenn die deutsche Mannschaft dort Achter das Viertelfinale verpassen sollte, was durchaus sein kann. Man weiß zum einen nicht, wie die Kader stehen momentan. Das sind so viele Fragen offen. Dann könnte es sein, dass von der Euphorie schon wieder was weg ist. Und was man auch sagen muss, die deutsche U20, also das Nachwuchsteam unterhalb der Nationalmannschaft, hat jetzt zum wiederholten Mal auch dieses Jahr den Aufstieg in die A-Gruppe verpasst. Und Zitat Markus Sturm, wir gehören mit unserer U20 auch nicht in die A-Gruppe hinein. Soll heißen, es gibt viele Faktoren, die es momentan unwahrscheinlich machen, dass es wieder passiert. Was man natürlich auch sagen muss, wenn man sagt, es ist ein Eishockey-Wunder, was passiert ist, Wunder verstetigen sich nicht. Wunder ist nichts, was ständig wiederkommt. Und ich glaube, was es beitragen kann, ist, dass mehr Leute einfach Bock auf diesen Sport haben, dass sich vielleicht auch die öffentlich-rechtlichen Medien dem Thema mal wieder annähern. Was für ein Mangel an Kompetenz, die über die Jahre da sich angesammelt haben, muss man ja bei dem Turnier leider erleben. Was die Kommentierung, Berichterstattung anging, da ist einfach zu hoffen, dass wieder mehr Öffentlichkeit kommt. Vielleicht kommen auch Kinder in die Halle. Es ist auch ein großes Thema. Eishockey ist ein teurer Sport. Also die Ausstattung kostet richtig Geld. Das muss man auch erstmal aufwenden können. Also sozusagen das Thema ist, du wirst diesen Erfolg nicht wiederholen können. Also da würde ich eine Wette drauf geben, dass 2022 es keine Medaille gibt. Aber den Erfolg nutzen, um dem Sport dauerhaft eine andere Basis zu geben, als er sie momentan vielleicht hat. Ich meine, du kämpfst ja um Eishallen in vielen Städten, du kämpfst um Eiszeiten als Verein an vielen Ecken. Das sind so Dinge, um die es geht momentan. Und es geht nicht darum, haben wir jetzt irgendwie noch eine Generation Profis hinten dran, mit der wir 2022 eine Medaille gewinnen können, weil die ist momentan nicht da.
Also mal abwarten, wie die Entwicklung dann im deutschen Eishockey weitergehen kann. Welche Spieler sind denn jetzt quasi möglicherweise auf dem Absprung in Richtung NHL? Denn ich meine, du hast es ja schon gesagt, das hat im Ausland natürlich auch dann für Echo gesorgt, gerade in Kanada natürlich nach diesem Sieg gegen die Kanadier im Halbfinale. Da wird doch sicherlich der ein oder andere auch von den NHL-Scouts unter die Lupe genommen worden sein, Dominik Cahun zum Beispiel.
Och, das hast du mir schon weggenommen. nein, das ist, also ich gehe mal, also die NHL arbeitet so und die Scouts arbeiten so, dass sie jeden Spieler kennen, der da auf dem Eis war. Nun ist es nicht so, dass da überragende Jungspieler sich großartig in den Vordergrund gespielt, also sozusagen die aufgefallen sind, die man noch nicht kannte. Dominik Cahun war ja ein Teil seiner Jugendzeit, nachdem er bei den Jungadlern war in den USA, hat sich dann für München entschieden, als er wieder zurückkam. Ich kann sagen, dass wegen dem schon Scouts bei Spielen waren in der DL, das weiß ich sicher, weil ich bei den Spielen auch war. Ob das dann reicht, den Schritt zu gehen in die NHL, das wird man sehen. Aber wenn es einen gibt, der dringend aus dieser DL raus muss, um den nächsten Schritt zu gehen in seiner Karriere, dann ist es Dominik Cahun. Der Kerl ist 21 und war überragender deutscher Stürmer während dem Turnier zusammen mit Brooks Masek, spielt eine überragende DL-Saison, ist auch ein spektakulärer Spieler. Ich weiß nicht, ob er die Füße für die NHL hat. Das ist so die Frage, an der alles scheitert. Es gab ja auch immer mal wieder Gerüchte, dass er in die KHL will. Mal abwarten. Aber das ist mit Sicherheit der Name, über den wir momentan reden. Bei allen anderen muss man einfach abwarten, wie die Entwicklung ist. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass auch die KHL sich ein bisschen umgeschaut hat. Oh, diese Deutschen, das war ja ein interessantes Team. Mal gucken, ob wir da ein oder zwei oder drei oder vier Spieler für unsere Liga finden, die interessant sein können. Das bleibt abzuwarten. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die DEL ist eine sehr spannende Liga. Am Mittwoch geht's ja schon wieder weiter. Der Flieger landet morgen um 16.45 Uhr. Mittwoch geht's weiter und bei den großen Vereinen wird da sehr gutes Geld verdient und die Spieler haben da, glaube ich, sehr angenehme Lebensbedingungen auch. Und da ist schon die Frage, ob man das dann aufgeben will, um einmal quer durch Russland zu fliegen bei über 80 Spielen, bei 40 Auswärtsspielen. Also das ist sehr, sehr spannend zu sehen. Wobei NHL sehe ich momentan nur Cahun, aber bei dem traue ich es auch wirklich zu, dass er es packt.
Also werden wir auch verfolgen, natürlich den Weg von Dominika Huhn. Wir werden natürlich auch den Rest der DEL-Saison verfolgen hier bei uns auf meinsportradio.de. Hört aber auch rein bei Eiszeit FM. Sven, jetzt habe ich es richtig gesagt, dein Podcast.
Ja, ja.
Ich habe extra nochmal vorher nachgeguckt, dass mir das nicht wieder passiert, dass ich meinen Experten mit dem falschen Podcast vorstelle. Eiszeit FM bei Soundcloud und bei iTunes.
Ja, und am Donnerstagmorgen wieder auf meinsportradio.de. Ich bin nämlich am Mittwoch in Schwenningen gegen Mannheim. Da werden wir uns mit Sicherheit hören.
Und da werden wir sicherlich auch den ein oder anderen olympischen Silbermedaillengewinner bei dir am Mikrofon hören. Waren ja ein paar Adler mit von der Partie in Pyeongchang 2018. Sven, vielen Dank für deine Zusammenfassung des Finals.
Gerne.
Und wir wollen natürlich auch hören, wie die Spieler selber sich fühlen nach diesem verlorenen Finale. Gold verloren, Silber gewonnen. Die Kollegen des ZDF haben im Nachgang des Spiels Reaktionen der Spieler eingeholt. Zunächst der Torhüter Danny aus den Birken. Der konnte sich noch nicht so ganz sofort über Silber freuen.
Ja, es war bis zum Punkt, wo wir die Medaillen bekommen haben, war es wirklich bitter. Es war ein knappes Spiel. Wir haben unglaublich gespielt, glaube ich. Wir haben Deutschland stolz gemacht. Wir haben uns selber stolz gemacht. Es ist bitter gewesen. Es war wirklich sehr knapp, aber wir sind unglaublich happy auch über Silber jetzt. Ich meine, wer hätte das gedacht? Und einfach Wahnsinn, Wahnsinn.
Aber dann erzählte er den Kollegen vom ZDF auch noch, was die Mannschaft denn jetzt im Anschluss an das verlorene Finale noch so vorhat.
Ja, ich glaube, wir gehen noch zur Verabschiedung, diese Zeremonie, und dann machen wir das deutsche Haus fertig. Und dann müssen sie renovieren, haben wir ja schon gesagt.
Und auch Dominik Kahun, der Torschütze, der brauchte ein bisschen länger, um sich dann auch tatsächlich über Silber zu freuen.
Naja, wie gesagt, die ersten 10 Minuten waren ein Schock. Wir waren alle sehr traurig. Es sind Tränen geflossen, aber ich meine, das gehört dazu. Wir waren so nah an einer goldenen Medaille, aber ich meine, das ist jetzt vergessen. Wir haben realisiert, was wir hier erreicht haben. Und wir haben die Medaille zum Hals und die wird uns nie jemand abnehmen.
Kahun äußerte sich dann beim ZDF auch noch darüber, was die Mannschaft aus seiner Sicht auszeichnet, was das Erfolgsrezept dieser Truppe ist.
Ich glaube einfach, unser Teamgeist. Wir spielen schon mehrere Jahre zusammen als fast immer die gleiche Mannschaft. Und ja, wir sind unglaublich. Wir spielen einer für den anderen. Und das macht uns so stark. Wir geben nie auf, egal wie es steht. Und ja, wie gesagt, ich bin einfach stolz auf die Jungs. Grüße nach Deutschland.
Und auch Christian Ehrhoff sprach über seine Gefühle im ZDF.
Ja, im Moment ist man schon noch ein bisschen traurig, dass nicht die Goldene geworden ist. Gerade mit dem Spielverlauf und wie das Spiel ausgegangen ist. Ja, aber insgesamt können wir super stolz auf unsere Leistung sein. Und wer hätte das gedacht, dass wir mit einer Medaille nach Hause fahren? Und ist ein tolles Gefühl.
Und dieses tolle Gefühl hatten nicht nur die Sportler, sondern natürlich auch die Fans zu Hause an den TV-Geräten. Morgens um 5.10 Uhr in deutscher Nacht quasi aufzustehen für Eishockey. Das hat es, glaube ich, auch lange bzw. noch gar nicht gegeben im deutschen TV-Sport. Ein Highlight in der Eishockey-Geschichte. Es gab noch weitere Highlights an diesem letzten Olympiatag und die Medaillen, die da noch vergeben wurden, die fassen wir gleich noch zusammen in der kurzen und kompakten Form nach einem kleinen Hinweis auf anstehende Highlights im Programm von meinsportradio.de hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast von meinsportradio.de.
Der DHB-Pokal auf meinsportradio.de. Live das Viertelfinale zwischen dem deutschen Meister Rhein-Neckar-Löwen und dem SC DHFK Leipzig. Am 6. März ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Und zum Abschluss von Winter Games, dem Olympia-Podcast hier auf meinsportradio.de, gibt es noch die anderen Ergebnisse des Tages kurz und kompakt im Überblick.
Curling.
Die schwedischen Curlerinnen haben es geschafft, und zwar das, was ihren männlichen Pendants gestern noch verwehrt geblieben war. Gold bei Olympia 2018. Im Finale der Curling-Konkurrenz der Damen schlugen sie die Hausherrinnen aus Südkorea mit 8:3 und sie dominierten das Endspiel so deutlich, dass sich die Koreanerinnen schon vor dem 10. und letzten End geschlagen gab. Die Koreanerinnen dürften allerdings sich damit trösten, dass sie die erste Medaille in der Curling-Geschichte für ihr Land überhaupt gewonnen haben. Bronze ging an Japan.
Skilanglauf.
in der Loipe unterstrich Marit Bjørgen wieder einmal ihre Ausnahmestellung und die der Norweger insgesamt bei diesen Winterspielen. Bjørgen holte im Rennen über 30 Kilometer klassisch Gold vor der Finnin Krista Parmakoski und der Schwedin Stina Nielsen. Mit nun 8 Gold, 4 Silber und 3 Bronzemedaillen ist Marit Bjørgen jetzt auch die erfolgreichste Winterolympionikin aller Zeiten. Und dieses Langlaufgold für Norwegen hat dann am Ende auch für die Entscheidung im Medaillenspiegel gesorgt. Norwegen gewinnt mit 14 mal Gold, 14 mal Silber und 11 Bronzemedaillen. Diese Wertung, 39 Medaillen insgesamt, sind außerdem ein neuer Weltrekord für Olympische Winterspiele. Auf Platz 2 Deutschland mit 14 mal Gold, 10 mal Silber und 7 Bronzemedaillen. Vor Kanada mit 11 mal Gold, 8 mal Silber und 10 Bronzemedaillen. Die Kanadier also auf Platz 3 in der Nationenwertung. Für Deutschland hat es also mit Platz 1 da in dieser Wertung am Ende knapp nicht gereicht. Mit 31 Medaillen waren sie aber trotzdem insgesamt sportlich überaus erfolgreich. Und man kann die Spiele deshalb sportlich als absoluten Erfolg verbuchen. Zum Vergleich, in Sochi vor 4 Jahren wurden insgesamt von deutschen Sportlern gerade mal 19 Medaillen gewonnen. Das endgültige Fazit aus deutscher Sicht lassen wir aber zum Abschluss von Winter Games, dem Olympia-Podcast hier auf meinsportradio.de, vom DOSB-Präsidenten ziehen. Alfons Hörmann war zu Gast im ZDF und hat sich dort zu den wichtigsten Themen der zurückliegenden Olympiatage von Pyeongchang geäußert. Und so sprach Hörmann auch über eine präsidiale Partyverfügung, dass das Deutsche Haus am Abschlussabend länger geöffnet hat und was er damit selbst zu tun hat.
Ja, in dem Fall übernehme ich die Verantwortung, weil ich schlichtweg gesagt habe, auch die Eishockeyspieler und die Bobfahrer sollen genauso gebührend gefeiert werden, wie das bei allen anderen Sportlern der Fall war. Deshalb wird es heute sicher noch eine heiße Nacht im Deutschen Haus.
Hörmann sprach auch über die Gründe, warum es in Korea so viel mehr Medaillen für Deutschland gab, als noch in Sochi vor 4 Jahren.
Ich denke, es hat sich bewährt, einfach mit guter Einstimmung und Einstellung in die Spiele zu gehen und nicht zu sehr auf das Thema Medaillen fokussiert zu sein. Die Sportler sind hochmotiviert angetreten und dass das X über die 19 hinaus jetzt so stattlich ausfiel, vor allem der goldene Glanz so ein außergewöhnlicher wurde, ist natürlich im wahrsten Sinne des Wortes ein Traum, der hier in Südkorea wahr wurde.
Außerdem äußerte sich Hörmann über die Sportarten, in denen Deutschland eher enttäuschend oder gar schlecht abgeschnitten hat.
Ich denke, ein jeder wird für sich selbst analysieren, wo Verbesserungsnotwendigkeiten sind. Da gibt es Dinge, die kann man bereits bis Peking verändern. Aber ich nehme das typische Beispiel Eisschnelllauf. Dort geht es um einen grundsätzlichen Wandel in der gesamten Struktur. Und da werden wir mit den Verbänden, wie nach Sochi auch, in eine kritische Analyse einsteigen. Und auch im Zuge der Leistungssportreform die Weichen so stellen, dass zumindest in 8 oder 12 Jahren, idealerweise auch schon in 4 Jahren, Erfolge wieder möglich sind.
Außerdem sprach Hörmann im ZDF-Interview über die Leistungssportreform und darüber, dass er selbst gesagt hatte, dass die Leistungen 2020 mit den aktuellen Mitteln und Strukturen nicht gehalten werden könnten.
Das ist eine klare Ansage an uns alle und da sollte man immer erstmal bei sich selbst beginnen. Das heißt, wir im DOSB, aber auch die jeweiligen Fachverbände haben die Hausaufgaben konsequent zu machen. Wer sich zurücklehnt oder ausruht, der wird verlieren. Aber all die strukturellen und personellen Veränderungen, die da notwendig sind, funktionieren nur dann und werden umsetzbar sein, wenn mehr Mittel kommen. Das heißt, ganz einfach, ohne mehr Investition wird es nicht möglich sein, dieses Ergebnis nur anzunehmen. Ansatzweise zu halten oder gar weiter auszubauen. Der Weltsport schläft nicht und deshalb heißt es weiter kraftvoll arbeiten.
Auch zu den Diskussionen um Russland hat sich Hörmann beim ZDF geäußert. Er sprach über die IOC-Entscheidung, dass die olympischen Athleten Russlands bei der Schlussfeier nicht mit Fahnen einlaufen dürfen.
Eine Entscheidung, die ich rundum begrüße, die uns alle erfreut und die wir ja auch seit Tagen so klar gefordert haben. Alles andere wäre nicht vermittelbar gewesen. Es fehlt bis zum heutigen Tag jedwede Form von Entschuldigung oder klarer Bekenntnis. Wir wollen uns für die Zukunft verändern. Wer so agiert und sich nicht an Fair Play hält und auch nicht den Anschein erweckt, dass er in eine gute Richtung unterwegs ist, der hat mit Fahne in der Weltsportgemeinschaft nichts zu suchen. Deshalb empfinde ich es als konsequent, die Russen im Beobachtungsstatus zu belassen. Sie haben jetzt die Chance, bis Tokio die notwendigen Veränderungen einzuleiten und ich hoffe sehr, dass das NOK dann langsam, aber sicher nun endlich die Schritte vollzieht, die dazu führen, dass man Russland wieder mit gutem Gewissen als Vollmitglied aufnehmen kann.
und zum Abschluss Alfons Hörmann, der DOSB-Präsident, noch darüber, was man tun kann, um auch die Deutschen wieder für Olympische Spiele zu begeistern. Sie waren ja gegen Olympische Spiele im eigenen Land. München war ja eigentlich auch ein möglicher Kandidat für die Olympischen Spiele 2018 gewesen.
Ich denke, die Begeisterung der letzten 2 bis 3 Wochen zeigt sehr wohl, dass dann, wenn die Spiele stattfinden, große Begeisterung gesichert ist. Der Funke von Südkorea nach Deutschland ist erkennbar übergesprungen. Wir haben genau aus der Konstellation nun einfach die weitere Diskussion zu führen. Und ich bin relativ zuversichtlich, dass nicht im kommenden Jahrzehnt, aber im dann folgenden, also zwischen 2030 und 2040, der Zeitpunkt gekommen sein kann. Ich sage sogar, gekommen sein muss, an dem man, ob mit Winter oder Sommer und wo auch immer, nochmals einen Anlauf nimmt. Aber all die Dinge diskutieren wir dann demnächst mit einer hoffentlich feststehenden neuen Bundesregierung und werden versuchen, Schritt für Schritt bis zum Jahr 25 die Dinge vorzubereiten, weil dann die Entscheidung für 32 fortfolgend fällt.
So also der langfristige Ausblick des DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann. Das war's auch jetzt von uns hier auf meinsportradio.de. Wir packen unseren Olympia-Podcast für die nächsten 2 Jahre ein zu den Sommerspielen 2020 in Tokio versprochen. Da sind wir natürlich wieder mit von der Partie und auch in 4 Jahren in Peking. Dann kehrt Winter Games, der Olympia-Podcast von meinsportradio.de, auch auf das Eis und in den Schnee zurück. Ich bedanke mich für die tatkräftige Unterstützung in den Tagen von Pyeongchang beim ganzen meinsportradio.de Olympia-Team. Florian Harras, Sebastian Mühlenhof, Sven Schulze, Sven Metzger, Lukas Kruse, Benno Krieger, Felix Haselsteiner und Kurt Blumenthal, die für uns die letzten 2 Wochen lang die Wettkämpfe begleitet haben. Und ich bedanke mich natürlich auch für euer Interesse in den letzten 17 Tagen an unserer Sendung. Bleibt uns gewogen, hört weiter rein hier auf meinsportradio.de. Auch nach Olympia gibt's ja bei uns einiges zu hören, denn meinsportradio.de, das ist Sport für die Ohren, rund um die Uhr, live und als Podcast und am besten zu hören mit unserer App für iOS und Android.
Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android.